im Grunde gut? Der Mensch ist das mitfühlendste, klügste, fantasiebegabteste, humorvollste Tier auf diesem Planeten. Er hat Kunstwerke von atemberaubender Schönheit hervorgebracht und raffinierteste Methoden entwickelt, um die Geheimnisse des Universums zu lüften. Nie zuvor gab es ein Lebewesen, das sich so aufopferungsvoll um Kranke und Schwache kümmerte, das so unermüdlich für Freiheit und Gerechtigkeit kämpfte, trotz aller Niederlagen, schreibt Michael Schmidt-Salomon in seinem Buch Hoffnung Mensch und ergänzt: Über die dunkle Seite der Menschheit ist viel geschrieben worden, ihre Sonnenseite fiel meist unter den Tisch. Darüber wundere ich mich schon lange. Mord und Totschlag, Amokläufer, terroristische Attacken und Gräueltaten beherrschen die Nachrichten, jedoch kaum ein Wort über das eigentliche Leben, in dem wir einander helfen oder Ideen haben, wie man Herausforderungen gemeinsam meistern könnte. Warum ist das so? Sicherlich geht es um die jeweilige Sensation, und vielleicht werden die Nachrichten geschaut mit dem Gefühl, dass solange es anderswo schlimm ist, es einem selbst zumindest vergleichsweise gut geht. Letztlich aber nähren diese Einzelfälle unseren anerzogenen Glauben, der Mensch sei grundsätzlich schlecht und müsse vom göttlichen Vater oder von Vaterstaat mit all seinen Geboten und Gesetzen im Zaum gehalten werden. So werden wir mindestens seit Beginn der aufgezeichneten Kulturgeschichte mit der Vorstellung indoktriniert, der Mensch sei von Grund auf böse, denn schließlich liefert ein solches Narrativ die wesentliche Rechtfertigung für religiöse wie staatliche Macht. Der böse Mensch muss kontrolliert werden. Darauf beruht auch das Konzept der Erbsünde, die in der menschlichen Natur angelegt sei und durch die Fortpflanzung auf die ganze Menschheit übertragen werde. Die christliche Sündenfallgeschichte offenbart jedoch, was genau der entscheidende Makel in der menschlichen Natur ist. Nach biblischer Überlieferung haben Adam und Eva als erste Menschen ein Verbot Gottes übertreten und vom Baum der Erkenntnis gegessen. Der Mensch ist also schlecht bzw. böse, weil er bereit ist, unsinnige Verbote zu missachten, um seinen Wissensdurst zu stillen. Unsinnig, weil die Früchte ja offensichtlich nicht giftig waren. Das Problem ist also nur seine Neugier, und die ist tatsächlich Teil seiner Natur. Doch mit dem Mantra »im Grunde böse« wurde ein herrschaftslegitimierendes Menschenbild geschaffen. Und da es sich aus der biblischen Erzählung vom Sündenfall erklärt, darf es nicht in Frage gestellt werden. Durch den Verweis auf ein allwissendes, göttliches Wesen, das unsere intimsten Gedanken kennt und uns jederzeit, vor allem aber postmortal, für seine dadurch gewonnenen Erkenntnisse über uns oder auch für Regelverstöße mit ewigem Höllenfeuer bestrafen kann, muss die böse Natur des Menschen stets gezügelt werden. Paradoxerweise wird diese aber erst durch diese ständige und durchaus kritische Selbstbeobachtung in unserem Selbstbild verankert und auch nach außen zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Wer andere Menschen für von Grund auf böse hält, verhält sich feindselig, was die Gegenseite dazu veranlasst, ebenfalls nicht besonders freundlich zu sein. Der narrative Teufelskreis ist geschlossen. Nach und nach schlüpfen weltliche Machthaber in die somit geschaffene Rolle des nötigen Überwachers und festigen dadurch ihre gottgegebene Macht über den Menschen. Auch die Sozialpunktesysteme sind eine Manifestation dieses medial gehegten und gepflegten Menschenbilds. Die gefährliche und zerstörerische Natur des durch und durch bösen Menschen kann nur durch lückenlose Überwachung und strenge Regeln im Keim erstickt werden. Da diese fatale Vorstellung des von Grund auf schlechten Menschen Teil unserer kulturellen Identität ist, laufen wir Gefahr, auch eine derart intensive und invasive Überwachung und Reglementierung der Menschen um uns herum zu akzeptieren, ja möglicherweise sogar zu fordern. Und damit auch von uns selbst, was widersinnig ist, denn es ist natürlich kaum jemand davon überzeugt, selbst einen von Grund auf schlechten Charakter zu haben. Ich würde auch, ohne zu zögern, für meine Freunde, alle meine Verwandten und alle Bekannten ausschließen, dass diese grundsätzlich böse seien und ihnen einen grundlegend guten Charakter bescheinigen. Und ich nehme an und hoffe, dass sie eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Vielmehr ist doch der Mensch, den wir außerhalb der Medien kennen, durch Freundlichkeit ausgezeichnet oder, wie ihn Bregmann nennt, ein Homo Papi. Hintergrundinformation: Homo Papi. Seit Jahrzehnten stellen Wissenschaftler fest, schreibt Wissenschaftsjournalist Charles Q. Choi, dass ausgewachsene Menschen körperlich unreifen Schimpansen ähneln. Auch wir haben kleine Kiefer, flache Gesichter und spärliche Körperbehaarung. Die Beibehaltung jugendlicher Merkmale, die in der Evolutionsbiologie als Neotenie bezeichnet wird, ist bei domestizierten Tieren besonders offensichtlich. Dank der Vorlieben des Menschen haben viele Hunderassen Welpenmerkmale wie Schlappohren, kurze Schnauzen und große Augen. Doch stimmt das so? Dieser Frage ging der russische Genetiker Dmitri Kabeljajew 1917 bis 1985 nach. Seine Hypothese, wie Rutger Bregmann berichtet, war radikal. Nämlich, dass das kindliche Aussehen nur ein Nebenprodukt eines ganz anderen Prozesses war. Er vermutete, dass Tiere von selbst dieses Aussehen annehmen würden, wenn sie lange genug auf eine bestimmte Eigenschaft hin selektiert werden. Um seine Idee zu testen, sollte seine Studentin Ludmilla Trutt Ende der 1950er Jahre auf einer sibirischen Tierfarm ungezähmte und von Natur aus höchst aggressive Silberfüchse domestizieren. Das Selektionskriterium? Freundlichkeit. Schon in der vierten Generation wedelten die ersten Tiere mit dem Schwanz und mit jeder weiteren selektierten Generation änderte sich auch zunehmend das Aussehen. Es blieb kindlich, puppy-like, auch wenn sie erwachsen wurden. Die freundlichen Füchse produzierten weitaus weniger Stresshormone, dafür mehr Glückshormone, also Serotonin, und mehr Kuschelhormon, Oxytocin. Also genau die Kombination von Botenstoffen, die den Hippocampus wachsen lassen. Jahrzehnte später fand der US-Amerikaner Brian Hare, mittlerweile Professor für evolutionäre Anthropologie, heraus, dass die freundlichen Silberfüchse deutlich intelligenter waren als ihre aggressiven wilden Vorfahren. Wenn man einen intelligenten Fuchs will, so sein revolutionäres Fazit, selektiert man nicht nach Schlauheit, sondern nach Freundlichkeit. Dieses Ergebnis gibt Sinn, denn wer mit Freundlichkeit überleben will, muss das Verhalten anderer in seiner Umgebung gut lesen können. Doch diese Erkenntnis konterkariert die heute eher geläufige These, dass sich Gewalt und Aggression durchsetzen. Schon damals war sich Beljajew, der das ungewöhnliche Projekt initiiert hatte, sicher, diese Erkenntnisse lassen sich auch auf den Menschen anwenden, wie Bregmann berichtet. Somit entstand unsere Erbsünde, die Neugier aufgrund einer weiteren Tugend, nach der wir in prähistorischen Sippen selektiert wurden. Freundlichkeit. Und auch dies ergibt Sinn, denn schließlich wurden vermutlich alle unfreundlichen, aggressiven Nachkommen aus dem Kollektiv verstoßen. Und diese Auswahl brachte mehr soziale Intelligenz, Empathiefähigkeit und nicht zuletzt rationales Mitgefühl, Compassion, mit sich. Wenn wir aber uns selbst und viele Menschen in unserem einschätzbaren Umfeld nicht für grundsätzlich böse halten, wie können wir dann glauben, dass die meisten Menschen außerhalb unseres unmittelbaren Erfahrungsbereiches böse sind? Das ist schon rein statistisch nicht plausibel. Entweder sind wir Menschen fast alle grundsätzlich böse oder kaum jemand ist es, Psychopathen und Soziopathen wären dann die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Unsere Erwartungen beeinflussen jedoch in vielen Fällen unsere Erfahrungen und dies gilt insbesondere im sozialen Bereich. Wenn man mit der Vorstellung in eine soziale Interaktion geht, dass der andere einem nichts Gutes will, löst man durch sein eigenes Verhalten eine Reaktion beim Gegenüber aus, die diese fatale Vorstellung zu bestätigen scheint, ganz nach dem Motto: Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Diesen Teufelskreis gilt es zu durchbrechen. Wenn wir also den Mut hätten, unsere Erwartungen zu hinterfragen und neu auszurichten auf die Idee, dass der Mensch im Grunde gut ist, könnte dies allein schon eine Revolution entfesseln, so Breckmann. Schließlich sei es eine Idee, die Machthabern seit Jahrhunderten Angst einjagt, gegen die sich unzählige Religionen und Ideologien gewandt haben. Schon aus diesem Grund berichten die Medien eher selten über das Gute im Menschen, wen wundert es noch? Dabei ist es eine Idee, so Bregmann weiter, die von nahezu allen Wissenschaftsbereichen untermauert, die von der Evolution erhärtet und im Alltag bestätigt wird. Eine Idee, die so eng mit der menschlichen Natur verknüpft ist, dass sie kaum auffällt.